Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jens.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Hallo Axel. Ja, was machen wir heute?
Ja, perfekt zum Ferienbeginn hier in Nordrhein-Westfalen. Fahren ja viele wahrscheinlich wieder in die Sonne oder fliegen in die Sonne. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, dass wir ein bisschen über den Sonnenschutz und über Hautgesundheit sprechen. Sprich, wir wollen uns mal Sonnencreme angucken und auch mal die Sonnenstrahlung, was für Auswirkungen das hat, wie man sich schützen kann, wie man sich schützen sollte vielleicht, aus unserer eigenen Erfahrung, dass wir da ein paar Sachen einbringen. Und dann hast du auch noch ein paar Studien rausgesucht. Schauen wir uns alles an. Denke ich, starten direkt mal durch und gucken uns erstmal die Strahlung an, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen. Es gibt ja UVA-Strahlen, UVB-Strahlen, es gibt auch UVC-Strahlen. Lass uns einfach mal damit beginnen, Jens. Was machen die UVA-Strahlen, was machen die UVB-Strahlen und was machen die UVC-Strahlen?
Ja, also nicht QVC, sondern UVC, genau. Strahlung kann man sich eigentlich relativ gut merken mit Burn oder Aging, denn UVB steht für Burn und UVA steht für Aging. Also die UVB-Strahlung, die ja auch für die Vitamin-D-Produktion zuständig ist, die wir dringend brauchen, sonst können wir kein Vitamin-D produzieren. Das kennt jeder, der im Winter dann im Dezember oder im Januar mal seinen Vitamin-D-Spiegel misst und sieht, aha, okay, der ist vielleicht ein bisschen unterirdisch. Da müsste man eigentlich mal nach Teneriffa fliegen oder an den Äquator. Das ist also die Strahlung UVB, die den nicht nur Vitamin D produziert, sondern eben auch für Sonnenbrand zuständig ist. Und das hängt natürlich ein bisschen von deiner Genetik ab. Also wenn man sich jetzt Studien beispielsweise in Australien anschaut und schaut, wer bekommt denn in Australien tatsächlich Melanoma, also Hautkrebs, dann sind das nicht die Ureinwohner. Ich bin jetzt einige Male in Australien gewesen und wenn du die Ureinwohner siehst, die sind ja wirklich kohleschwarz, ne? Pechschwarz. Und logischerweise, auch die müssen mal aus der Sonne, keine Frage. Aber die nutzen natürlich keine Sonnencreme, sondern die gehen dann entsprechend wie die Südländer, also die mediterranen Länder das auch machen, dann eben entsprechend in den Schatten, wenn der UV-Index extrem hoch ist, also die Strahlung extrem hoch ist. Und jeder hat so seine eigene Erythem-Dosis, also die Dosis, die nützlich ist, sage ich jetzt mal auf Plattdeutsch. Nützlich insofern, dass wir damit Vitamin D produzieren. Und vielleicht für alle zur Einordnung, das ist eben nicht eine Stunde Bauch, eine Stunde Rücken, wie wir das auf Mallorca manchmal machen. Weil auf Mallorca sieht man ja mittags auch nur die Engländer, nur die Holländer und nur die Deutschen, während die Spanier alle die Schotten dicht machen und Siesta machen. Ja, die legen sich aufs Öhrchen, kommen dann um 4 Uhr wieder raus, machen ihre Shops wieder auf und gehen dann vielleicht auch mal in die Sonne, weil die haben einfach auch gelernt, damit umzugehen. Jetzt haben wir natürlich seit einigen Jährchen auch hier in Deutschland, in Mitteleuropa, hohe UV-Indexe, muss man sagen, oder eben sehr viel Sonnenstrahlung über den Sommer. Das haben wir gemerkt in den letzten Jahren, wenn wir nochmal über 40 Grad waren oder so an die 40 Grad gekommen sind. Und wir haben aber eben nicht kulturell gelernt, uns mit der Sonne entsprechend zu verhalten. Ja, wir müssen eigentlich jetzt so ein bisschen, ich will jetzt keine Klimadebatte anstoßen, ob das jetzt menschengetriebenes Klimaveränderung ist, das ist vielleicht nochmal eine eigene Podcast-Sendung wert, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, weil wir haben uns hier einen Gast eingeladen, der in den nächsten Podcast-Sendungen zu uns kommt. Das will ich jetzt aber gar nicht thematisieren, sondern die eigene Zone sozusagen, die sollte man kennen und sich dann entsprechend verhalten. Also wie viele Minuten kann ich es mir leisten, in der Sonne zu verbringen? Ich habe früher mal in den Seminaren gesagt, wenn wir, keine Ahnung, All-Inclusive-Urlaub sind und sind dann auf Mallorca, hier schlechtes Wetter, dann geht man vielleicht morgens raus, uneingecremt, ja, legt sich vielleicht mal so 15, 20 Minuten in die Sonne, kommt dann wieder raus, cremt sich von mir aus ein, wenn man das unbedingt machen will und geht dann wieder an den Pool, an den Strand oder wie auch immer. Weil wenn man sich sofort eincremen würde, würde man natürlich die Vitamin-D-Produktion unterdrücken. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Vitamin-D-Produktion hochhalten. Und das ist ja das Schöne, Axel. Wir kriegen es ja im Sommer kostenfrei ins Haus. Na, ins Haus nicht, aber auf die Haut auf jeden Fall. Dafür müssen wir schon mal vor die Tür gehen. Also für all diejenigen, die auch im Sommer im Büro sitzen, am Abend dann auch nicht rauskommen oder morgens auch nicht rauskommen. Den rate ich dann immer auch einen kleinen Spaziergang zu machen in der Mittagspause, mal rauszugehen, auch mal die Ärmel hochzukrempeln. Nicht im Sinne der Arbeit, sondern im Sinne der Vitamin-D-Produktion.
Noch als Ergänzung oder als Diskussionspunkt, ne, das, was du gerade sagtest, halt, dass die Südländer Siesta machen oder sich den Gegebenheiten anpassen. Das ist manchmal unglaublich, dass wir davon nicht lernen, weil die machen halt, gehen halt zwischen 11 und 16 Uhr halt meistens nicht an die pralle Sonne, weil da die Sonneneinstrahlung halt am höchsten ist, sondern die gehen halt eher morgens und dann am späten Nachmittag oder frühen Abend. Und deshalb sind sie dann vielleicht auch besser geschützt vor Sonnenbrand, wenn die Sonnenexposition halt nicht so extrem hoch ist, wie gerade in der Mittagszeit, ne? Wie du sagtest, wenn dann auf Mallorca die Touristen sich am Strand grillen.
Genau. Und zurückzukommen auf die UVB-Strahlung, die diesen Burn produziert, ja, kann man sich vielleicht ganz gut merken, UVB für Burn. Da finden die DNA-Schäden in der obersten Hautschicht statt. So, inwieweit das zum Hautkrebs beiträgt, ja, da gibt es viele, viele Studien. Da ist sicherlich auch etwas dran. Aber vielleicht auch nochmal, um diese Dimension klar zu machen. Ja, so wie viel Sonne brauchen wir denn eigentlich? Das spielt sich jetzt mal im Rahmen, das hängt jetzt von deinem Hauttyp ab. Aber das spielt sich im Rahmen von 12 Minuten bis 20 Minuten ab. In diesem Zeitfenster hast du ausreichend UVB getankt, um deine Vitamin-D-Produktion möglichst hochzufahren. Und dann hat der liebe Gott eigentlich nicht vorgesehen, dass wir uns dann am Pool oder am Strand so ahlen, dass wir uns alle 2 Stunden umdrehen. Und das machen dann eigentlich nur diejenigen, die dann. Und das kommt vielleicht ein bisschen, Axel, auch von früher. Ich weiß noch, als Kind kann ich mich erinnern, da hatten wir Sommerferien, die waren total verregnet. 6 Wochen am Stück Regen, ja, so wie wir das jetzt hier gerade auch haben. Im Moment finde ich es ganz angenehm, dass wir auch mal wieder Regen haben, weil wir hatten auch schon wieder Zeiten, wo es so Richtung 35 Grad ging. Das ist ja fast unerträglich für uns hier in Deutschland. Aber ich kann mich erinnern, dass die Sommer teilweise sehr, sehr schlecht waren, als ich in meiner Kindheit war. Also da hat sich schon was verändert, verschoben. Und wir haben in den letzten 5, 6 Jahren ja Traumsommer gehabt. Also da musste man ja kaum in Urlaub fahren oder fliegen, um jetzt nochmal die Sonne zu genießen. Aber das hat natürlich auch ein Problem, weil wir müssen uns jetzt auch wieder neu adaptieren, ne? Wir müssen uns wieder neu organisieren und verhalten und wir müssen das Thema verstehen. Also was ist denn meine eigene Erythemdosis? Was kann ich meinem Körper zumuten? Und wann fangen sozusagen die UVB-Strahlen an, eben diesen Burn zu produzieren und damit natürlich auch DNA-Schäden? Bei der UVA-Strahlung, ich hatte ja gerade gesagt, UVA steht für Aging. Da ist es dann eben, man beschreibt das als Photoaging, also eine Hautalterung, die dann über eine gewisse Zeit auch stattfindet. Das heißt, wir haben ja eine ständige Neuproduktion von Hautzellen. In der Fachsprache sagt man Turnover, jede Körperzelle erneuert sich in einem gewissen Spektrum. Da haben wir Zellen, die sind sehr, sehr schnell unterwegs, ja, wie Schleimhautzellen. Und dann haben wir Zellen, die sind sehr, sehr langsam unterwegs, wie zum Beispiel die stoßabsorbierenden Zellen, die wir im Kniegelenk, im Hüftgelenk haben, also da, wo Knorpel sich befindet. Ja, und die sind eben extrem träge. Das heißt, wenn man einen Knorpelschaden hat, dann hält er nicht mal eben in 2, 3 Tagen aus. Das dauert sehr, sehr lange, bis Knorpelzellen sich wieder erneuern. Und ich habe früher in Seminaren immer gesagt, wenn jemand das Mittel findet, um Knorpelzellen schnell wieder wachsen zu lassen und regenerieren zu lassen, der ist mit einem Schlag über Nacht dann auch nicht Multimillionär, sondern Billionär wahrscheinlich, weil wir ja so viele Arthrotiker haben und so viele Menschen, die im besten Mannes- und Frauenalter noch ihren Sport treiben wollen. Ich sag mal, mit Mitte 40 fängt das bei vielen an, dass so die arthrotischen Prozesse losgehen und dann mit Mitte 50 droht es dann das erste Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk. Und das muss nicht sein. Ich habe es in einem Buch beschrieben. Wir haben es auch in einer Podcast-Episode dargelegt, oder ich glaube sogar in zwei. Korrigiere mich, Axel. wo wir über Arthrose gesprochen haben. Ja, und all diese ganzen Zellen brauchen natürlich dringend Vitamin D. Und das brauchen sie nicht nur im Juli, sondern das brauchen sie auch im Dezember und Januar. Von daher tun wir gut daran, die Sonne so zu nutzen, wie wir sie tatsächlich brauchen, wie es die Evolutionsbiologie auch für uns vorgesehen hat. Und auf der anderen Seite tun wir gut daran, dann im Winter Spiegel zu messen, zu supplementieren, damit wir Vitamin D in Kombination mit seinem Kofaktor, einer der Kofaktoren ist Vitamin A, der immer noch so ein bisschen unterbelichtet ist. Dieses Vitamin, das sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker beleuchten in einer Episode. Ja, also UVA steht für Aging, Hautalterung, indirekte Schäden, also das sind keine direkten DNA-Schäden, sondern das sind Schäden, die durch freie Radikale entstehen. Ja, da sind wir beim Thema oxidativen Stress. Rauchen, Abgase, vieles im Körper kann oxidativen Stress verursachen. Und zwar dann, wenn wir atmen, produzieren wir immer oxidativen Stress. In jeder Körperzelle wird in den Mitochondrien oxidativer Stress produziert. Aber eben noch zusätzlich, wenn wir rauchen, wenn wir sogenannte PACs aufnehmen, ein Umwelttrigger, der nicht ohne ist, deswegen auch die hohe Lungenkrebsrate bei Rauchern, ne? Polyzyklische Kohlenwasserstoffe, die hochgiftig sind, die man übrigens auch bei Waldbränden einatmen kann. Deswegen sind Waldbrände auch nicht ganz ohne. Und diese Schäden, die durch freie Radikale stattfinden, die finden nicht nur in der Oberschicht der Haut statt, sondern die können auch in tieferen Hautschichten stattfinden. Und das ist wahrscheinlich, sage ich jetzt mal als Nicht-Dermatologe, wahrscheinlich das etwas größere Problem auf Dauer.
Haben wir die Strahlung betrachtet. Es gibt noch die UVC-Strahlung, die ist aber, so wie ich gelesen habe, Jens, ein bisschen zu vernachlässigen, oder?
Ja, sie gibt es, aber sie schafft es nicht auf die Erdoberfläche durch Ozon, Ozonschicht. Da war ja vor, weiß nicht, 30 Jahren ist das, glaube ich, her, als wir diese Ozon-Diskussion hatten. Heute spricht irgendwie niemand mehr darüber. Damals war das ein Riesendrama, vielleicht auch schon 40 Jahre her. Na, da ging die Welt unter, alle Kühlschränke, FCKW mussten umgestellt werden. Also das, was wir heute auch erleben. Und die Welt ist nicht untergegangen, sie hat sich weitergedreht. Das Ozonloch ist auch nicht immer über Australien, sondern das verteilt sich, ist mal mehr, mal weniger da. Wie gesagt, ich bin kein Klimaforscher und will das auch nicht werden und werde das auch hier nicht breittreten, das Thema. Aber wenn man dann so ein gewisses Alter hat, Axel, wir sind ja jetzt auch nicht mehr 19, Dann wissen wir natürlich, wenn wir so ein bisschen zurückspulen, dass solche Themen, auch diese ganze Klimadebatte, das haben wir alles schon mal irgendwie gehabt, ja? Die Welt hat sich weitergedreht, die Wirtschaft hat sich ein bisschen verändert, unsere Geräte haben sich verändert und naja, ich will es jetzt nicht weiter ausführen.
Genau. Als Ergänzung noch bei der UVC-Strahlung, die gibt es halt, die wird aber von künstlichen Quellen erzeugt und die wird hier in unseren Breitengraden oder auch in der Medizin zur Entkeimung verwendet. Also das macht man schon bei künstlicher UVC-Strahlung. Okay, wir kommen über die Strahlung, wir kommen über die Sonnenstrahlen. Moderater Sonneneinfall, haben wir schon gerade gesagt, hat positive Effekte, gerade was die Vitamin-D-Produktion angeht. Von daher immer mal wieder rausgehen, Sonne tanken, nicht zu viel. So, jetzt haben wir auch gehört, UVA-Strahlung, Hautalterung. Und jetzt gibt's aber auch noch so Sachen wie Sonnenbrand. Und wir hatten uns ja gesagt, dass wir heute uns mal über die Sonnencremes unterhalten wollen. Was kann man tun, um seine Haut zu schützen? Es gibt chemische Filter, es gibt mineralische Filter. Darüber wollen wir sprechen. Und Jens, lass uns mal reingehen direkt zu den Filtern. Was gibt es da? Was gibt es für Filter auf dem Markt? Was wird in Sonnencremes eingesetzt? Und worauf sollte man da auch achten?
Ja, vielleicht nochmal vorausgeschickt, wir müssten mal in die südlichen Länder wie Spanien und Griechenland und so weiter mal schauen, wie nutzen die denn eigentlich Sonnencreme? Wird dort überhaupt Sonnencreme genutzt? Fragezeichen, ich habe das noch nie recherchiert, aber das könnten wir mal machen für eine Folgesendung. Finde ich ganz interessant, wie da die Verkaufszahlen sind in Griechenland und in Deutschland und in England. Naja, wir hatten ja über diese optimale Zone gesprochen, diese individuelle Erythem-Dosis, die man vertragen kann und die man auch braucht, die auch gesundheitsförderliche Wirkungen haben. Und wenn man diese Zone dann verlässt, und das macht man ja unweigerlich dann, wenn man eben bestimmte Berufe hat. Ja, ich habe zum Beispiel gestern ein Tennis-Bundesliga-Spiel geschaut. Jetzt war es nicht so wahnsinnig sonnig gestern, aber trotzdem, du stehst dann halt 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden auf dem Platz. Und ich habe gesehen, einige hatten sich eingecremt, die hatten also hier so weiße Ränder unter den Augen, andere wiederum nicht. Auch da scheint der Konsens nicht gegeben zu sein, ne? Weil ich bin selber auch Tennisspieler und mich stört diese Schmiere. Ja, weil du schwitzt dann und dann hast du eben diese Schmiere an den Händen und das ist, finde ich, sehr, sehr nervig. Allerdings habe ich festgestellt irgendwann vor Jahren, dass wenn du dich permanent bewegst, dass du dann auch keinen Sonnenbrand bekommst, auch wenn du jetzt 2, 3 Stunden in der Sonne stehst. Weil, und das muss man sicherlich ein bisschen unterscheiden, wenn du jetzt Rad fährst oder du läufst, dann läufst du natürlich immer zur Sonne letztendlich auf dem gleichen Punkt. Das heißt, die Sonnenstrahlung geht dir immer auf deinen Kahlkopf oder in den Nacken oder was auch immer du freiliegen hast, ja, auf der einen Seite, während das ja beim Tennis ein ständiger Wechsel ist. Ja, du bewegst dich, du läufst nach links, rechts, nach vorne, nach hinten, du machst Aufschläge und ich habe das persönlich noch nie erlebt, dass ich da irgendeine Sonnenbrandgefahr gesehen habe bei mir. Deswegen creme ich mich auch nicht ein. Ich creme mich nur dann ein, und das mache ich heute überhaupt gar nicht mehr, wenn ich jetzt 2 Stunden am Pool liegen würde oder am Strand, was ich auch nicht mehr mache, das habe ich früher gemacht, aber das mache ich heute nicht mehr, dann würde ich das auf jeden Fall machen und würde auch einen UV-Filter benutzen. Welchen? Kommen wir gleich dazu. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Thema Bewegung, das finde ich ganz spannend. Ich habe da nochmal ein bisschen auch in die Studienlage reingeschaut. Es gibt da relativ wenig leider. Also da hat man das nicht wirklich verglichen zwischen Leuten, die am Pool liegen und Leute, die sich bewegen und zwar nicht zyklisch bewegen, ja, die also immer die gleiche Position haben, wie auf dem Fahrrad, denken wir an Tour de France Fahrer oder überhaupt Leute, die Radsport machen, im Gegensatz zu denen, die sich beim Paddle, beim Tennis oder so permanent drehen, bewegen und so, wo die Sonneneinstrahlung nie gleich ist. Deswegen haben wir beim Tennis auch diese Schirme. Auch eine gute Frage, ob diese Schirme überhaupt einen Nutzen haben. Das hängt wahrscheinlich auch sehr stark vom Material ab. Auf jeden Fall gehen wir in den Pausen dann immer unter die Schirme. Und genau, jetzt wo ich sage, müsste ich mal einfach mal recherchieren, ob das überhaupt irgendwie Nutzen hat. Denn geht die Sonnenstrahlen durch die Schirme durch? Fragezeichen, weiß ich, kann ich aktuell nicht beantworten. Kommen wir zurück auf den Sonnenschutz, den uns die Reformhäuser, Apotheken und Supermärkte anbieten. Und da müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen mineralischen, physikalischen Filtern, die auch von Naturvölkern genutzt werden, und zwischen chemischen UV-Filtern, die ja synthetisch, wie der Name schon sagt, synthetisch hergestellt werden, mit natürlich synthetischen Stoffen, Zusatzstoffen, möglicherweise auch Stoffen, die Hautbarriere durchschreiten können und dann ins Körperinnere eindringen können, was natürlich dann negativ wäre, weil wir würden uns damit natürlich vergiften und wir würden uns belasten. Wir hätten dann wieder ein Problem mit unserem Entgiftungssystem. Das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen.
Ja, auf jeden Fall, denn das ist ja die große Diskussion, soll ich Sonnencreme nehmen, soll ich keine Sonnencreme nehmen? Man hört ganz, ganz viel über diese chemischen Filter, dass die auch das Hormonsystem in unserem Körper verändern, wie du gesagt hast. Wenn sie durch die Hautbarriere durchgehen, können sie halt natürlich auch hormonell auf unser System wirken. Und da ist die Diskussion ja ganz groß, nehme ich das nicht. Und was du gerade gesagt hast, ist wirklich interessant. Ist es in Griechenland oder ist es in den südlichen Ländern? Wie gehen die mit Sonnencreme um? Ganz oft sieht man ja, dass die auch lange Hemden tragen oder lange Hosen tragen, um halt sich dort vor der Sonne zu schützen, um gar keinen Sonnencreme benutzen zu müssen. Werden dann halt auch nicht braun, aber sind halt vor der Sonne geschützt. Und wenn man historisch mal drauf guckt, da war es ja damals so, dass Leute, die eine helle Haut hatten oder sich vor Sonne geschützt haben, das waren halt die Leute, die eher dem Adel zuzuordnen waren damals und nicht auf dem Feld gearbeitet haben, weil die Feldarbeiter waren halt meistens braun gebrannt, weil die den ganzen Tag der Sonne gesetzt waren, während andere Leute, die halt einfach sich geschützt haben und eine blasse Haut war damals eher angesagt als braune Haut, was sich natürlich heute gedreht hat. Jeder will schön braun gebrannt sein und am Strand brutzeln halt.
Genau, du willst eine gesunde Bräune haben, du willst nicht diese Aging-Bräune. Ja, das sieht man dann ja auch auf der Haut, ja, dass die Haut so ein bisschen, ich sag mal, wie so eine schrumpelige Orange wird, ja. Und das willst du ja eher nicht. Ja. Du willst ja eine satte, eine glänzende Haut haben. Und ich bin jetzt kein Dermatologe, um genau zu erklären, ja, wie ist der Wassergehalt dann in der Haut und bestimmte Öle, die vielleicht Sinn machen würden, Fragezeichen. Aber wir haben uns ja jetzt erstmal nur dafür interessiert, welche UV-Filter, natürliche Filter oder eben chemische Filter machen denn wirklich Sinn? Und Axel, du bist ja Marathonläufer. Ich habe ja gerade kurz erwähnt, dass ich mich ja ständig drehe in der Sonne und deswegen die Gefahr eines Sonnenbrands nicht ganz so groß ist. Wie machst du das denn, wenn du jetzt Marathon läufst und du läufst dann im Sommer? Beziehungsweise du bereitest dich auch auf Marathon vor und das sind ja Wochen und Monate, die man sich vorbereitet und da läufst du dann, wenn du unter der Sonne läufst, dann natürlich genau zyklisch immer im gleichen Winkel zur Sonne sozusagen.
Ich versuche es zu vermeiden, in der Sonne zu laufen. Also gerade was du sagtest, zwischen 11 und 16 Uhr, das sind auf jeden Fall Zeiten, die ich nicht zum Laufen nutze, sondern eher in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. Und wo ich es machen kann, werde ich natürlich auch, versuche ich natürlich irgendwie durch den Wald zu laufen oder wo es schattiger ist, wo es geschützter ist. Und wie gesagt, zwischen 11 und 16 Uhr, das sind so Zeiten, die ich zum Laufen vermeide. Und wenn ein Wettkampf, egal welcher, mal halt zur Mittagszeit stattfindet oder in den Zeiten stattfindet, dann ist es halt mal so. Aber das ist halt dann, wie gesagt, wie wir auch hier im Podcast immer sagen, die Dosis macht das Gift. Wenn ich einmal jetzt in der Sonne laufe, ist, glaube ich, nicht das Problem. Es geht ja um das ständige Ausgesetztsein in der Sonne, gerade bei Kindern, das kumuliert sich ja über die Jahre. Es gibt ja sowas wie so ein Zellgedächtnis und das ist halt, glaube ich, der Punkt. Die Dosis macht das Gift und wenn man sich in den Morgen- oder in den Abendstunden bewegt, dann ist, glaube ich, auch Laufen gar kein Problem. Also ich habe mit Sonnenbrand auch ganz, ganz wenig Probleme, auch im Laufe meines Lebens wenig Sonnenbrand gehabt und das passt, glaube
Axel,
ich, schon.
deswegen verabreden wir uns immer von 12 bis 14 Uhr. Ja, ich habe da so eine Mittwochsgruppe, ne? Da treffen wir uns jeden Mittwoch, das ist so ein Geo Fix. Und vor 2 Wochen hatten wir 34 Grad, eigentlich völliger Schwachsinn. Dann haben wir es ein bisschen vorgeschoben von 10 bis 12, aber es war immer noch viel zu heiß. Und auch die Sonnenstrahlung war natürlich, und es reflektiert ja auch. Ja, je nachdem, auf welchem Boden du dich bewegst, ja, hast du auch noch die Reflexion. Also das ist natürlich nicht ganz ohne und wir sind ja auch alle ein bisschen positiv bekloppt, wie Herr Kallmund immer früher gesagt hat, ja, die Sportler, die sind ja auch nicht immer vernünftig. Trotzdem haben wir ja eine sehr vernünftige Sendung hier und wollen das ja auch sehr vernünftig darlegen.
Genau, und jetzt der Punkt zur vernünftigen Sendung, ne? Wir haben ja schon das ein oder andere Mal Zuschriften bekommen, die gesagt haben, hör mal, und wir selber haben es ja auch gesagt, hör mal, wir wollen 40, 45 Minuten mal rauskommen. Und jetzt muss ich halt mal ein bisschen so auf die Zeit gucken, Jens. Wir müssen jetzt direkt mal zu den Filtern kommen. Welche Filter gibt es? Welche Chemikalien werden eingesetzt? Wir machen demnächst bestimmt noch eine Folge, wo wir auch ein bisschen plaudern. Aber jetzt wollen wir bei den chemischen Filtern und bei den mineralischen Filtern bleiben.
Gut, machen wir es mal konkret. Steigen wir mal über den chemischen UV-Filtern ein. Die absorbieren die UV-Strahlung und wandeln sie in Wärme um. Ja? Bin jetzt kein Physiker, aber ich habe es so entsprechend nachgelesen. Und dafür brauchst du bestimmte Substanzen, die aus dem Chemielaboren Technologie Firmen kommen, die das entsprechend produzieren. Und da gibt es so obskure Namen wie Avobenzon, hemmt zum Beispiel UVA-Strahlung, Actinoxat hemmt UVB-Strahlung, Oxybenzon ist in der Lage, UVB und UVA zu absorbieren. Dann gibt es Tinosorb, das sind dann so Trademarks, so speziell entwickelte Substanzen. Die nennt man dann Breitbandabsorbanz, also die in der Lage sind, eben die gesamte Strahlung zu absorbieren. Oder Mexoryl, ja. Auch eine Eigenmarke von L'Oréal, also die haben das selber entwickelt, auch in der Lage, eben UVB und UVA zu blockieren. Und die wir so finden in den Reformhäusern, in den Supermärkten, das sind eigentlich Sonnencremes, die immer beides kombinieren oder besser gesagt verschiedene Substanzen kombinieren, um möglichst diesen Breitbandeffekt zu haben. Was ist jetzt der Unterschied zu den physikalisch-mineralischen Filtern? Diese physikalischen Filter, die reflektieren die UV-Strahlung, also sie trifft praktisch auf die Haut und trifft aber nicht auf die erste Hautschicht, sondern reflektiert das Licht sofort, zerstäubt das Licht auch entsprechend, sodass diese Strahlung erst gar nicht in die Haut eindringen kann. Und da haben wir in der Regel zwei Mittelchen, die man da nutzt, nämlich das Zinkoxid und das Titandioxid. Zinkoxid schützt vor UVA- und UVB-Strahlung und Titandioxid kann vor allem UVB weniger UVA-Strahlung absorbieren. Ich habe mir so ein bisschen die Studienlage angeschaut. Wenn ich jetzt unterm Strich was dazu sagen sollte, wenn es in die Empfehlung geht, dann würde ich lieber Zinkoxid verwenden. Titandioxid wissen wir, dass das auch ein Allergen ist. Und dieses Allergen wird ja vielfach genutzt, ne? In der Lebensmittelindustrie, in der Pillenindustrie als Überzugsstoff. Wir haben Titan in Zahn, also Dentalmaterialien beim Zahnarzt, wenn wir so an Implantate und so weiter denken, wird Titan implantiert. Und bevor ich das machen würde, also wenn mir ein Zahnarzt das empfehlen würde und dieses Titan wäre dann praktisch täglich 24/7 in meinem Körper, würde ich vorher einen Allergietest machen gegen Titan, um zu testen, ist das biokompatibel oder ist das nicht biokompatibel. Wir wissen aus der Umweltmedizin, dass Titandioxid etwa bei 4 bis 6% der Bevölkerung allergische Reaktionen auslösen können. Von daher bin ich überhaupt kein Freund von Nahrungsergänzungen oder Pillen, die Überzugsstoffe nutzen, diese Shellacke, die da genutzt werden, die häufig Titandioxid noch beinhalten. Jetzt hast du, Axel, im Vorgespräch gesagt, dass das zum Teil schon verboten wurde. Da bin ich jetzt nicht ganz drin in dem Thema. Vielleicht kannst du noch zwei Sätze dazu ergänzen.
Ja, also was ich nachgelesen habe, ist, dass Titandioxid in Lebensmitteln schon verboten ist. Das habe ich in einem Artikel gelesen. Wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet in der Ökotest. Da wurde beschrieben, dass Titandioxid in Lebensmitteln verboten ist. Ich habe es nicht weiter nachgelesen, aber was du gesagt hast, dieses Titandioxid hat man ganz oft auch in Zahncreme eingesetzt. Da müsste ich nochmal nachgucken, aber ich meine, das ist auch dort verboten und das ist ja wirklich der Wahnsinn, was du gerade sagst. Also wenn man sich das überlegt, als Überzugsmittel bei Tabletten oder auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei Pillen, egal wo, ist es noch erlaubt. Da darf man es in den Körper reinnehmen, aber über Zahncreme darf man es nicht aufnehmen. Das ist schon ein bisschen verrückt, wie da die Politik und wie da die Gesetzgebung halt auch gestaltet ist. Da gucke ich aber noch mal genau nach. Das liefern wir auf jeden Fall nach. Auch in den Shownotes schreibe ich das noch mal rein, weil das
Dafür
ist
gibt es
ja.
in der Regel keine gesundheitlichen Ursachen oder Erklärungen, sondern in der Regel ist das Lobbyismus. Also hier haben die entsprechenden Industriezweige so gut lobbyiert, dass es eben weiter zugelassen wird. Aber wir können uns ja selber als Verbraucher schützen, indem wir sagen, okay, wir nutzen einfach eine Sonnencreme, die zum Beispiel Zinkoxid enthält. Ne, Zink ist ein Mineralstoff. Wenn wir den über die Haut aufnehmen, haben wir damit weniger Probleme. Aber da stellt sich ja die Frage, wird es überhaupt aufgenommen? Und da habe ich auch mal in die Studienlage reingeschaut. Gerade diese synthetischen Filter können bis zu einem bestimmten Grad schon aufgenommen werden. Sie sind also transdermal. Sie werden nicht nur in die Haut aufgenommen, sondern können sich auch über das Gefäßsystem dann im Körper verteilen. Und unter diesen gerade genannten Stoffen sind ja auch sogenannte Weichmacher, ne? Phthalate genannt. Ich habe jetzt vor kurzem mal bei Instagram da einen kleinen Post zu gemacht. Und diese Weichmacher, wie du gerade gesagt hast, sind sogenannte endokrine Disruptoren, wie man auf schlau sagt in der Umweltmedizin. Das heißt, sie können das Hormonsystem schädigen, insofern, dass sie zum Beispiel Rezeptoren besetzen oder hormonähnliche Wirkungen haben, die dann praktisch diese Hormone blockieren, wodurch dann die physiologischen, selbstproduzierten Hormone dann da nicht mehr entsprechend andocken können, was auf Dauer natürlich fatal ist, wenn wir permanent in diesen Hormonkreislauf eingreifen. Das heißt, unterm Strich, sie können Fortpflanzungsorgane schädigen. Ja, wenn man also Probleme mit der Produktion der nächsten Generation, ich sage das mal ein bisschen mechanisch hat, dann sollte man vielleicht auch mal seine ganzen Kosmetika und seine Waschmittel und alles mal auf den Prüfstand stellen, ob das möglicherweise damit auch zu tun hat. Da gibt es auch noch andere Ursachen, klar. Also Handy in der Tasche, ja, vor allen Dingen die Männer in der Hosentasche. Ich sehe das immer in den Jeans, wenn die so in Geschlechtsorgannähe ihre Handys tragen. Die werden natürlich dann nicht abgeschaltet, sondern funken und strahlen die ganze Zeit. Auch darüber kann man mal nachdenken. Also wie gesagt, Weichmacher, die dort enthalten sind. Jährlich werden 14.000 Tonnen Sonnencreme auch ins Meer gespült, habe ich nachgelesen. Und deswegen ist zum Beispiel in Hawaii oder in anderen Gebieten auf der Welt sind teilweise diese Substanzen verboten. Deshalb, weil sie korallenschädigend sind. Vor allen Dingen Actinoxat und Oxybenzon hat man auf Hawaii verboten. Silberchlorid beispielsweise wird auch häufig verwendet, ist ein Konservierungsmittel. Und was ich ganz spannend bei der Recherche fand, Axel, ist, dass das nicht unbedingt mit dem Preis korreliert. Ja, also dass zum Teil sogar die günstigsten oder günstige Sonnencreme weniger dieser toxisch-synthetischen Substanzen haben, als dass jetzt sehr, sehr teure Produkte sind. Und bei den physikalischen, mineralischen Filtern haben wir in der Regel auch einen anderen Preis. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Wenn du meine Meinung haben willst, ich würde immer einen physikalischen Filter verwenden und ich würde ihn dann sehr dosiert verwenden. Dann, wenn ich es wirklich nicht vermeiden kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beruf habe, ich bin Handwerker, ich muss draußen arbeiten, die Sonne knallt im Juli, dann würde ich darüber nachdenken. Aber ich würde auch darüber nachdenken, wenn ich jetzt nochmal wieder Tennis erwähnen möchte. Du kannst dich noch erinnern, Ivan Lendl, der hatte immer eine Mütze auf und diese Mütze, die hatte hinten auch noch so ein Tuch dran. Ja. Womit man dann auch seinen Nacken schützt. Also solche Methoden kann man dann anwenden, wenn man zum Beispiel Tennistrainer ist und man steht jetzt im Sommer halt 7, 8 Stunden am Stück auf dem Platz. Dann ist das sicherlich eine gute Methode, weil ich ja beruflich das auch nicht verhindern kann. Ja, ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen und wenn ich nun mal auf dem Platz stehe, ich kann im Sommer natürlich auch in die Halle gehen, aber das macht ja keiner und das will ja auch keiner. Dann habe ich keine Kunden mehr. Also ist es am Ende auch nicht zu vermeiden.
Lass mich noch kurz was ergänzen, weil du gerade eben auch die Kosmetik angesprochen hast, weil da ja genau die gleichen chemischen Inhaltsstoffe drin sind, die auch in Sonnencreme drin sind. Es gibt ja auch ganz viele Tagescremes, die empfohlen werden mit UV-Filter, mit Lichtschutzfilter. Und da ist es, wie wir auch eben gesagt haben, die Dosis macht das Gift. Da geht es ja hin, wenn man überlegt, was die Menschen sich oder was wir uns heutzutage alles auf unsere Haut schmieren. Nach der Dusche wird der ganze Körper eingecremt mit irgendeiner Bodylotion. Jeden Morgen wird auf dem Gesicht eine Creme aufgetragen, auch schon mit Lichtschutzfaktoren. Und dieses ganze ständige Eincremen, das macht die Haut ja quasi mürbe und empfänglich dafür, dass das halt auch durch die Hautbarriere geht und dann das Hormonsystem auch dementsprechend verändert. Und du hast es gerade angesprochen, was sind denn so Schutzmaßnahmen für die Haut? Du hast es gerade angesprochen, diese Kopfbedeckung, auch wenn es manchmal nicht schön aussieht, aber so ein breitkrempiger Hut, wie es auch ganz oft in den südländischen Gebieten getragen wird, die schützen natürlich die Ohren, den Nacken, das Gesicht und auch die Nase. Von daher ist es schon gut, darüber mal nachzudenken, auch so eine Schutzbekleidung zu tragen oder auch lange, lange Hemden, lange Hosen gibt es ja aus Leinen, die auch wirklich luftig sind, um einfach seine Haut zu schützen.
Ja, und vielfach genutzt von den Herstellern ist eine Substanz, sie heißt Diethylaminohydroxybenzolhexylbenzoat. Da nehme ich als Nicht-Chemiker immer Reis aus, wenn ich sowas. Und was ich nicht verstehe, kaufe ich in der Regel auch nicht. Abgekürzt heißt diese Substanz DHBB, klingt wie Deutscher Handballbund, schützt vor
DHHB.
UVA-Strahlung. Ist photostabil, ist lipophil, das heißt wasserfest. Ja, darauf achten ja auch viele Konsumenten, dass wenn man dann auf Mallorca ist, dass die Kinder dann 2, 3, 4 Stunden im Wasser spielen können und der Sonnenschutz nicht nachlässt. Und da hat BASF auch so eine schöne Substanz entwickelt, auch ein Patent. UV0A+ heißt das. Kann man vielleicht mal darauf achten, ob es auf irgendwelchen Sonnencremes auch steht. Da gibt es natürlich Studien, die in der Regel dann an Tieren und vor allen Dingen an kleinen Tieren durchgeführt werden, zum Beispiel an Krebstierchen. Und da hat man gesehen, für Korallen und Krebstierchen ist das schon sehr toxisch, aber offensichtlich für Menschen nicht. Die Dosis macht bekanntlich das Gift. Vielleicht haben wir auch noch nicht genügend unabhängige Studien zu diesem Thema. Na, das sollte man vielleicht auch einflechten. Aber wenn man dann auf das Melanomrisiko kommt, also auf das Hautkrebsrisiko, was wir in einer eigenen Episode auch nochmal thematisieren wollen, dann, wie soll ich mich ausdrücken, die Studienlage ist ein bisschen in Richtung Reduktion, Melanomrisiko. Ich habe hier mal so drei Studien rausgesucht zu dem Thema. Zum Beispiel die Nambur-Studie 2010, auch das liegt schon ein bisschen zurück. Das ist die einzige Studie, die auch blind und kontrolliert durchgeführt wurde zur Melanomprävention durch Sonnencreme. Die hat man dann Nambur Skin Cancer Prevention Trial genannt. Da waren insgesamt 1621 Teilnehmer, 25 bis 75 Jahre. Und hier hat man eine Reduktion des Melanomrisikos um 50% festgestellt. Eine Reduktion vom Plattenepithelkarzinom, also typische Hautkrebsarten, von 40% bei denen, die Sonnencreme-Anwender sind. Und 73% weniger Risiko für invasives Melanom, also die aggressiven Hautkrebs. Das ist natürlich schon ein Fund. Das muss man in die Studie mal genau reinschauen, wie ist sie designt und so weiter. Es gibt eine Meta-Analyse. Meta bedeutet, man sucht sich Studien, die Ähnliches untersucht haben, die ein ähnliches Studiendesign hatten und schließt sozusagen alle Teilnehmer nochmal in eine neue Statistik ein. Das waren insgesamt 21 Studien mit 7150 Melanomfällen. Und da hat man gesehen, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen Sonnencremegebrauch und erhöhtem Melanomrisiko. Das ist eine Studie aus 2015 gewesen. Und dann gibt es eine, ich sag mal, relativ aktuelle Studie aus Australien, da wo ja häufig dieses Thema auch rüberschwappt, 2018. Bei Menschen durchgeführt, die nicht über 45 Jahre alt waren. Und hier hat man wiederum ein deutlich erhöhtes Risiko für Melanome gefunden. Das hat man dann so ein bisschen insgesamt als Sonnencreme-Paradox bezeichnet in einer Studie 2023, wo man das nochmal zusammengefasst hat und hat dann gesehen, okay, einige Studien sprechen dagegen, andere wiederum dafür. Und warum sprechen einige dagegen? Das muss man dann natürlich sich im Detail dann genau anschauen. Und die Gründe sind zum Beispiel, dass Sonnencreme-Nutzer auch länger in der Sonne verbringen. Also die wiegen sich sozusagen in Anführungsstrichen falscher Sicherheit. Vielleicht nutzen sie auch zu wenig Sonnencreme oder sie haben unzureichende Produkte. Vor allen Dingen, wenn die Produkte dann vielleicht auch schon 2, 3, 4 Jahre zu Hause lagern, dann lässt ja auch die Wirkung nach. Also von daher sollte man das auch überprüfen, ob man noch in der Haltbarkeit dieser Produkte auch liegt. Also deswegen ist wahrscheinlich die Studienlage auch ein bisschen diffus. Einige, die ganz klar und deutlich zeigen, dass das Melanomrisiko reduziert wird und andere wiederum, die keine signifikanten Effekte gefunden haben. Da muss man dann genau in die Statistik mal reinschauen, wie wurde das gemacht, wie wurde das berechnet und dann kann man das vielleicht besser beurteilen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur in die Abstracts geguckt und geschaut, was ist der Outcome, was sind die Ergebnisse.
Gut, also ihr seht, das Thema ist halt sehr vielschichtig. Man kann viel, viel darüber diskutieren. Manche Studien geben das, manche Studien geben das her. Der Jens hat es gerade erwähnt. Wir wollen auch noch mal eine Folge speziell zu den Hautkrebsarten machen und uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, dann haben wir unsere 40 Minuten fast eingehalten diesmal, hat der Jens noch ein Thema mitgebracht.
Genau, ich habe mich nochmal dafür interessiert, was denn eigentlich der Unterschied zwischen chemischen und physikalischen Filtern wissenschaftlich ist und habe nichts gefunden, was jetzt vergleichend wäre. Ja, das ist natürlich auch schwer zu organisieren, dann muss man die gleichen Kohorten haben, man muss die gleiche Sonnenexposition haben. Also das stelle ich mir nicht ganz so einfach zu organisieren vor. Von daher gibt es keine Studien, was wirkt jetzt sozusagen besser, physikalische oder synthetische Filter. Aber es gibt natürlich Studien, die entweder an Haut, an Zellen gemacht werden, also in der Petrischale, oder es gibt Studien eben im Tiermodell. Und was ich, also eine Message, die ich ganz interessant fand, ist, es macht gar keinen Sinn, SFF50 zu kaufen, also Sonnenschutzfaktor 50 zu kaufen, weil der Benefit von 30 auf 50 liegt bei 1%. Ja, also Sonnenschutzfaktor 30 hat etwa 98% Schutz und oder 97 und Sonnenschutzfaktor 50, wo man ja denkt, das ist jetzt sehr viel besser, hat aber nur noch 1% mehr Schutz, wie auch immer man das dann berechnet hat. Also der Unterschied ist minimal, von daher macht das sicherlich keinen Sinn, darauf Wert zu legen. Es gibt einige Mausmodellstudien, da hat man eben verschiedene UV-Filter verglichen und in Bezug gesetzt auf das Melanomrisiko. Und da hat man dann zum Beispiel gesehen, dass Zinkoxid und Titandioxid die beste Tumorprävention hatten. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt vielleicht auch interessant, auch wenn man es nicht 100% auf Menschen übertragen kann, aber diese Substanz Avobenzon, das hatte wiederum die höchste Toxizität, also die höchste Mortalitätsrate bei Nagetieren, bei Mausmodellstudien. Da kann man jetzt vielleicht ein bisschen was von ableiten. Nicht natürlich nicht eins zu eins. Aber wir können festhalten, um jetzt auf den, zum Abschluss zu kommen, mineralische Filter haben keine systemische Absorption. Ja, also sie werden nicht aufgenommen, sie werden nicht in das Körperinnere übertragen. Es gibt also hier keine transdermale Übertragung. Bei chemischen Filtern sieht das anders aus. Wenn man dort Studien macht, man nimmt jetzt eine Sonnencreme und untersucht dann das Blut, Minuten später oder Stunden später, und dann sieht man dort nachweisbare Blutkonzentration von diesen Substanzen, die wir gerade am Anfang dieser Episode auch erwähnt haben. Und es könnte natürlich schon eine mutagene Wirkung haben, eine endokrine Wirkung hat sowieso, das haben wir ja besprochen, als endokriner Disruptor. Von daher, wenn du mich fragst, ich würde einen mineralischen Filter benutzen. Ich habe nochmal die Pro und Kontras hier so ein bisschen zusammengefasst. Mineralisch wirkt sofort nach Auftragen. Ja, also man muss es nicht erst einwirken lassen, wie immer bei den synthetischen Filtern gesagt wurde. Bei Zink, Titan, die reflektieren die Sonnenstrahlung, streuen die Sonnenstrahlung, absorbieren die UV-Strahlung, zerfallen nicht nach UV-Strahlung, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also sie ist photostabil, diese Substanz, und penetrieren nicht in die Haut, hatte ich schon gesagt. Schutzwirkung hatte ich auch schon gesagt. Ziehen sozusagen nicht ein, halten sich auf der Haut, damit natürlich auch sichtbar. Also wenn man Sonnencreme auf der Haut sichtbar sieht, dann ist sie nicht eingezogen und dann ist es wahrscheinlich ein mineralischer Filter. Wesentlich umweltfreundlicher, ja, weil es ist, also da gibt es so ein Gütesiegel, das heißt riffsicher. Ne? Die Riffe werden damit nicht belastet, die Korallen werden nicht zerstört und hat in toxikologischen Analysen einfach ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil, von daher deutlich besser. Bei den chemischen sieht so aus, da haben wir eine Wartezeit von 20 Minuten, bis das überhaupt wirkt, bis die Substanzen dann entsprechend eingezogen sind. Das hängt auch stark von der Kombination der einzelnen Substanzen ab, wie Octocrylen zum Beispiel, habe ich nachgelesen, kann sich zu krebserregenden Benzophenolen umwandeln, und zwar dann, wenn es aufgenommen wird, wird es im Körper sozusagen umgewandelt in möglicherweise kanzerogene Substanzen. Avobenzon ist besonders instabil, alles schon im Blutkreislauf nachgewiesen. Grenzwerte können sehr leicht übertreten werden. Einziger Vorteil vielleicht von den synthetischen Filtern ist die höhere Schweißbeständigkeit. Nachteil wiederum, umweltschädlich, wirken als endokrine Disruptoren, wie schon gesagt. Und durch die Sonnenstrahlung, ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, durch die Sonnenstrahlung können diese Substanzen sich zersetzen und dann hast du einen Wirkverlust, der Richtung 90% gehen kann. Also hier vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer das Thema nicht in falsche Sicherheit wiegen. Ja? Und von daher wäre meine Empfehlung, ich würde persönlich mineralische Filter empfehlen. Wir können das gerne auch in die Shownotes stellen, will jetzt die Marken nicht nennen. Aber man muss dann eben in seinem Budget auch mal ein paar Euros mehr investieren, weil diese mineralischen Filter alle etwas teurer sind wie die synthetischen.
Ja, das war, denke ich mal, ein schöner Abschluss, wenn ich das noch ergänzen darf. Wir hatten es eben auch schon gesagt, wenn ihr auch eine Empfehlung noch von mir haben wollt, ich würde versuchen, halt die Sonnenexposition nicht zu hoch werden zu lassen, also immer eher in den Morgenstunden oder eher in den Abendstunden reinzugehen und ansonsten auch dementsprechend mich zu schützen durch Kleidung, durch einen Hut, durch eine Mütze, wie Jens es sagte, beim Sport vielleicht auch mit so einer Krampe, die hinten auch den Nacken schützt. Und dann wäre man gut geschützt, denke ich. Und natürlich würde ich auch mineralische Sonnencremes oder Sonnenschutz bevorzugen. All die Vorteile und Nachteile, die wir da schon angebracht haben. Das war's für heute. Und wie immer, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank an dich, Jens. Vielen Dank. Bleibt uns weiterhin gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.